Wem von euch geht's auch so? Man hat das Gefühl, das Jahr verfliegt, die Zeit rennt nur so dahin und wir sind jetzt fast Mitte November. Ja, noch drei Wochen, dann ist schon wieder erster Advent. Genau. Und im Advent feiern wir oder denken wir an die Ankunft Jesu, Mensch geworden als kleines Baby in der Krippe. Aber es gibt auch einen zweiten Advent, die Wiederkunft Jesu, der irgendwann wieder zurückkommen wird auf diese Welt. Aber wer von euch rechnet denn damit, damit es bald ist, oder vielleicht sogar heute, oder ob ihr das erlebt, dass Jesus wiederkommt? In der Geschichte haben schon viele versucht, das zu berechnen, anhand von irgendwelchen Bibelstellen auszulegen, oder zu gucken, wann das genau sein wird. Aber viele haben sich da auch schon getäuscht und man weiß es einfach nicht. Nur Gott alleine weiß es, wenn der Tag kommen wird, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt. Wenn man sich so den Verlauf dieser Welt anguckt und die Geschichte, was gerade so alles passiert, ja, wenn man nur dran denkt, den Krieg in Israel, die sich Völker gegen Israel stellen, die Kriege auf dieser Welt, Flutkatastrophe in Spanien oder ja, denkt man nochmal an die paar letzten Tage, was so politisch alles los war. Manche Länder haben auf andere Regierungen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, ob sich viele nicht gewünscht hätten, andere Länder haben auf einmal keine Regierung mehr. Was so alles passiert. Aber sind wir bereit, wenn Jesus kommt? Wie geht es euch da dabei? Denkt man da dran? Sind wir da dazu bereit? Martin hat letztens ein Lied laufen lassen von Manfred Siebald. Das heißt, wir haben es uns gut hier eingerichtet und da heißt es drin, dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, er kommt bald wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Ja, ich denke, jeder hat so Tage von uns, wo man wenn man im Urlaub ist, alles ist toll, alles ist schön, denkt man sich, ja, Jesus kommt, aber vielleicht nicht heute, im Urlaub, dann machen wir voll fertig. Aber ich denke, viele haben auch Tage, wo es einfach, ja, wo man gar nicht weiter weiß, wie soll es weitergehen. Ja, man hat irgendwas zu erledigen, schwere Schicksalsschläge oder sonst irgendwas, wo man denkt, jetzt wäre es doch gut, jetzt soll Jesus kommen, dann sollte ich das nicht auch noch mitmachen. Hat es ein Ende und wir sind bei dem Paradies. Ja, aber der Tag, wie schon gesagt, der ist uns verborgen, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir brauchen auch keine Angst haben. Wenn wir auch hier oben lesen können, steht in Markus 13, Vers 26, alle sehen dann den Menschensohn, wie er in göttlicher Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels wiederkommt. Keine Angst, wir verpassen das nicht. Jeder wird es mitkriegen. Jesus wiederkommt und da brauchen wir Christen auch keine Angst. Das ist wieder Wiederkunft. Jesu auf sich, aber hören wir nachher.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Und danke auch euch, liebes Sing-Team. Das hätte ich mir nicht besser aussuchen können. Das Lied Ewigkeit direkt vor meiner Predigt. Das war wirklich... Es passt sehr gut und ich finde, das Lied, das berührt mich immer auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wenn wir an die Ewigkeit, an die Endzeit denken und auch uns die Stellen der Bibel dazu anschauen, dann ist eins klar, es werden folgende Ereignisse stattfinden, es wird eine Zeit der Trübsal geben, Jesus wird wiederkommen, er wird tausendjährige Reich regieren. Er wird die Welt richten. Wir und auch alle verstorbenen Christen werden gemeinsam dann in die Ewigkeit auffahren. Aber in welcher Reihenfolge das alles stattfinden wird, davor muss ich meinen Hut ziehen. Da gibt es viele verschiedene theologische Theorien. Aber ich denke, im Grunde ist es doch auch gar nicht wichtig, in welcher Reihenfolge das alles passiert, sondern wichtig ist, dass Jesus wiederkommt. Und genau darauf stillig war und mein Fokus jetzt in der Predigt liegt. Der heutige Bibeltext steht in Lukas 17, Vers 20 bis 24. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, dann seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Die Pharisäer glaubten damals, dass Jesus als großer Herrscher machtvoll auf die Erde kommen wird, dass er über die Erde in einem Friedensreich herrschen wird, dass er die Römer vertreiben wird und ja, das jüdische Volk regieren wird. So haben sie sich damals den Messias vorgestellt. Und wenn jetzt Jesus kommt und sagt, das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch, dann ist es klar verständlich, dass die Pharisäer erstmal total überfordert waren. Weil sie denken, okay, wo ist der Herrscher, wo ist der große König? Hätte er das Römische Reich als Machthaber abgelöst, dann hätten sie es doch bestimmt mitbekommen. Also es kann doch gar nicht sein, dass das Reich Gottes schon da ist. Aber Jesus geht ja nicht auf diese weltpolitischen Strukturen ein, sondern auf Gottes Reich, das sich in einer persönlichen Beziehung zu Gott auch manifestiert. Und dieses Reich Gottes ist somit kein Reich, was geografische Grenzen hat, wo man auf einer Landkarte finden könnte, sondern Gottes Reich ist so unendlich groß und mächtig, weil auch Gottes Liebe so unendlich groß und mächtig ist. Und so wie Gottes Liebe kennt auch Gottes Reich keine Grenzen. Und gerade dieses Reich Gottes, das beginnende Reich Gottes, hat angefangen, als Jesus angefangen hat, auf der Erde zu wirken, zu predigen und vor allem dann durch seinen Tod am Kreuz und die Wiederauferstehung. Das ist das beginnende Reich Gottes, das da angefangen hat. Das heißt, Gottes Reich lebt in uns und durch uns, durch jeden Einzelnen, der Jesus in seinem Herzen hat. Und genauso wie es damals durch Jesus angefangen hat und durch seine Jünger verbreitet wurde, so wird es auch heute noch und die ganze Zeit zwischendrin von Menschen verbreitet und in Herzen gepflanzt, die Jesus in sich tragen. Also Jesus hat praktisch damals, als er auf der Erde war, dieses Reich Gottes angefangen zu verbreiten und die Herzen zu sehen. Aber die Pharisäer, die konnten es nicht sehen. Und wie auch Antoine de Saint-Exupéry so schön sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und so war es leider auch damals für die Pharisäer unsichtbar. Sie haben es nicht verstanden und hatten ihr Herz dahingehend nicht öffnen können. Jesus ging einmal in Johannes 7, Vers 15 bis 17 darauf ein, welche Autorität er verkörperte. Die Leute waren sehr erstaunt und sagten, er hat doch keinen Lehrer gehabt. Wie kommt es, dass er die heiligen Schriften so gut kennt? Jesus ging darauf ein und sagte, Meine Lehre habe ich nicht selbst ausgedacht. Ich habe sie von Gott, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Wer seine eigenen Gedanken vorträgt, dem geht es um die eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist vertrauenswürdig. Also Gott hat Jesus vor ca. 2000 Jahren auf die Erde geschickt. Also ein Teil von sich sozusagen, damit Jesus das beginnende Reich Gottes durch seine Lehren, sein Wirken, sein Handeln und seinen Tod einleiten konnte. Das vollendete Reich Gottes, Jesu Wiederkunft, das werden wir mitbekommen. Und das wird für alle sichtbar sein. Und Jesus forderte hier in diesem Text somit die Pharisäer dazu auf, an ihn als Messias zu glauben. Aber wie ihr ja verschiedene Stellen mit den Pharisäern aus der Bibel kennt, es ist nicht einfach. Und ja, das Herz war dahingehend nicht wirklich bereit. Danach richtete sich Jesus direkt an seine Jünger und warnt sie. Er weiß ja, was noch alles auf sie zukommen würde. Und wir können von vielen Situationen in der Bibel lesen, wo die Apostel leiden oder sogar verfolgt und gefangen genommen wurden. Einfach aus dem Grund, dass sie Jesus als Messias bezeugt haben und seine Worte an die Mitmenschen verbreitet haben. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 12, dass Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde in Jerusalem gefangen genommen hatte und dass sogar Jakobus, der Bruder von Johannes, von Herodes hingerichtet wurde. Er wurde enthauptet. Und wir lesen auch heute noch, oder wir wissen auch noch heutzutage von vielen Glaubensgeschwistern weltweit, die aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Jesus schlimm benachteiligt werden, verfolgt werden oder sogar getötet werden. Und Nordkorea steht hier seit vielen Jahren mit einer kurzen Unterbrechung an der Spitze des Weltverfolgungsindexes als das Land mit der weltweit härtesten Christenverfolgung. Aber trotz dieser schlimmen Verfolgung schätzt Open Doors, dass es ca. 400.000 bis 500.000 Christen in Nordkorea gibt. Einige 10.000 sind davon in Gefangenschaft, in so einem Gefangenenlager, aber trotzdem, die Kirche kann dennoch im Untergrund bestehen. Und das ist einfach auch ein großes Geschenk Gottes, seine Bewahrung, die das überhaupt möglich macht. In solchen Notsituationen, wenn man aufgrund von seinem Glauben verfolgt und benachteiligt wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man gerade in solchen Situationen sich die Wiederkunft Jesu auch ganz aus tiefstem Herzen ersehnt. Dass man einfach sich eine Zeit wünscht, wo man frei an Jesus Seite leben und wirken kann, wo man wieder richtig glücklich sein darf. Und wo es einfach Frieden gibt. Uns hier in Deutschland, wir haben ja alle Privilegien, die wir uns nur vorstellen könnten. Wir können hier Gottesdienst feiern, wir können Hauskreis machen, wir könnten auf die Straße gehen und jedem Menschen, das hören will, von Jesus erzählen. Dieses Privileg, ich glaube, wenn man das den Nordkoreanern bieten könnte, die würden ja vor Freude und Begeisterung ja sich gar nicht mehr einkriegen, weil sie es nicht kennen, weil das für sie ein absoluter Luxus ist, was wir hier jeden Tag haben, noch haben. In die Zukunft sehen können wir nicht. Und daher haben wir eigentlich ein schönes und friedliches Leben hier. Klar, es gibt Höhen, es gibt Tiefen, wie in jedem Leben. Aber unterm Strich geht es uns doch richtig gut, würde ich mal sagen. Und wie es der Ruben auch schon vorhin in der Einleitung angedeutet hat, ist halt schon die Frage, die man sich dann auch selber stellen sollte oder kann, erzählt man sich auch selbst das Reich Gottes jetzt sofort, Jesu Wiederkunft. Weil uns geht es sehr gut, wir haben schöne Erlebnisse, wir gehen zum Beispiel in Urlaub und wollen noch viele Dinge in unserem Leben abhaken. Also mir persönlich geht es so, dass für mich das ganze Thema auch ein bisschen abstrakt ist, muss ich ehrlich sagen. Und ich aktuell auch nichts dagegen hätte, wenn Jesu Wiederkunft auch erst nach meinem Tod stattfinden würde. Aber ich bin schon sehr gespannt drauf, egal wann es geschehen wird. Und kann mir diese Freude und dieses Glück aktuell noch gar nicht vorstellen, die man dann empfinden wird, wenn der Jesus wirklich wiederkommt und wir ihn leibhaftig auch sehen werden. Und offenbar gab es auch schon früher Menschen, also auch gerade zu Zeiten Jesu, die sich als Messias ausgegeben haben. Da gab es auch viele Scharlatane und die da einfach betrogen haben, weil sie nicht Gottes Sohn waren und haben dann ihre Theorie mit irgendwelchen Fake News untermauert. Und wir können lesen, dass wenn Jesus wiederkommt, wird es mal erstmal einen Aufruhr gegen Gott geben. Dann gibt es noch diesen Antichristen, diesen Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sünde, der sich auch gegen Gott bewusst auflehnen wird und sich als heilig ausgeben wird. Er wird mit allerlei Verführungskünsten und allerlei Zeichen Wunder tun, die aber nichts Heiliges an sich haben, sondern die gerade das Gegenteil ausdrücken. Und ihr seht schon, ihr kennt dieses Gespür, was da mitschwingt. Er ist da von Satan autorisiert. Und dieser Antichrist, der wird vorher noch sein Unwesen treiben. Und da gilt es dann zu unterscheiden, ja, was nur Schein ist und was tatsächlich auch von Gott kommt. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn du in einer wirklichen Notsituation bist, wenn es dir wirklich schlecht geht, da wünscht sich ja das Herz, dass es irgendwie Besserung gibt. Da sehnt man sich ja danach, dass sich die Dinge wieder zum Guten wenden. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und dir alles Mögliche vom Himmel verspricht, allerdings ein Betrüger ist, muss, denke ich mal, jeder aufpassen, dass er da nicht drauf reinfällt. Weil es gibt immer wieder diese Menschen, die betrügen, die Scharlatane sind, solche falsche Propheten. Und die einem dann erzählen, ja, wenn du in unseren Kult kommst, dann siehst du Jesus. Und es gibt ja alle möglichen, auch heutzutage alle möglichen Sekten und Verführer. Und eins kann ich aber euch versprechen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es jeder mitbekommen, sei es die Gläubigen oder die Nichtgläubigen. Wir müssen nicht in einer besonderen Gemeinschaft sein, damit wir es miterleben, sondern wenn er kommt, dann ist es so gewaltig, so unglaublich, dass jeder ihn erkennen wird. Und jeder weiß, das ist Jesus. Und da dürfen wir uns vorher auch nicht verrückt machen lassen oder irgendwie spekulieren, sondern das ist wirklich, dann eindeutig sichtbar. Und die Bibel gibt uns Hinweise, wie denn diese Wiederkunft sein wird. Also was da alles noch drumherum passieren wird. Und ich habe euch da meine Auswahl mitgebracht. Also jeder Mensch wird ihn hören. Die gerechten Toten, also sag ich mal, die Gläubigen, die bereits gestorben sind, werden auferstehen. Alle Engel werden mit ihm sein, das müsst ihr euch vorstellen. Ich glaube, das kann man gar nicht übersehen. Wenn eine Schar an Himmelsboten um Jesus herum sind und wahrscheinlich so enorm leuchten oder eine Ausstrahlung, also ja, man kann es sich glaube ich echt nicht vorstellen, aber es wird gewaltig sein. Aber es wird halt auch ein gewaltiges Erdbeben geben und da können wir wirklich dann sagen, es wird keine geheime Wiederkunft sein. Das heißt, es wird die Wiederkunft wird jeder Mensch auf Erden mitbekommen. Und jeder wird wissen, dass es Jesus ist. Selbst diejenigen, die ihn zuvor geleugnet haben, die noch nie was von ihm gehört haben, sie wissen, das ist Gottes Sohn. Das heißt, die Wiederkunft Jesu hängt nicht vom individuellen Glauben ab, sondern sie passiert, ob gläubig oder nicht. Allerdings hat Jesus damals, als er auf der Erde war, gesagt, dass nicht einmal er den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft kennen würde. Das Ende kommt überraschend. In Matthäus 24, Vers 36 bis 44 steht, doch den Tag und die Stunde, wann das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater kennt sie. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen die Menschen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie begriffen nicht, was ihnen drohte, bis dann die Flut hereinbrach und sie alle wegschwemmte. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Zwei Männer werden dann zusammen auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Macht euch doch das eine klar. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, um welche Zeit in der Nacht der Dieb kommt, würde er aufbleiben und den Einbruch verhindern. Darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Darum seid jederzeit bereit. Das heißt, wir werden unseren Alltag leben, so wie sonst auch. Wir werden zur Arbeit gehen, wir werden schlafen oder uns mit Freunden treffen, essen, trinken und dann wird es passieren und es wird uns wirklich überraschen und plötzlich eintreten. Und dieses seid jederzeit bereit, das müssen wir uns auch wirklich mitnehmen, in unser Herz auch mit aufnehmen, denn wie zu oft verlassen wir uns auf finanzielle Unabhängigkeit. Wir denken, uns geht's gut, unser Sparkonto sieht nicht so tragisch schlimm aus, wir kommen mit den Runden, wir haben einen festen Arbeitsplatz oder ein sicheres Heim. Aber Leute, es kann sich von jetzt auf nachher auch ändern. Und gerade mit den politischen Unruhen wissen wir nicht, was die Zukunft die nächsten 10 bis 20 Jahre noch so alles für Deutschland bereithält. Und da sagt ja auch Jesus, hängt euer Herz nicht an die falschen Sachen. Ihr könnt euer Haus und euer Auto und alles Mögliche nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Das kann von jetzt auf nachher zerstört werden. Wie schnell geht es heutzutage? Aber was ihr mitnehmen könnt, ist eure Beziehung zu Jesus. Die Menschen, die auch an Jesus glauben. Und vielleicht sind das so Gründe, die ein Richtungswechsel auch erfordern in unserem Denken und Handeln und uns ein bisschen bewusst machen, worauf der Fokus eigentlich liegen sollte. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich meine, man lebt trotzdem in dieser Welt und hat trotzdem so seine tägliche Routine. Aber ich finde, es ist immer wieder wichtig, das einem selber bewusst zu machen, und sich zu fragen, ist das jetzt wichtig oder nicht? Bringt mir das was in der Ewigkeit oder nicht? Da daher stellt sich die Frage, die Ruby vorhin auch schon gefragt hat, sind wir bereit? Wenn Jesus jetzt heute Nachmittag um 2:30 kommen würde, wären wir bereit, innerlich in unsere Christusbeziehung, dass er wiederkommt? Oder haben wir das Thema so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und dachten, hey, wir haben ja noch massig Zeit, vielleicht ja auch noch nächste Woche, nächsten Monat, meine Christusbeziehung in Ordnung zu bringen. Aber ihr wisst ja, was Rainer einmal gesagt hat, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Und manche Dinge sollte man einfach nicht aufschieben. Denn wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt, wie Jeffrey auch letzten Sonntag gesagt hat. Sei es durch den eigenen Tod, der jederzeit eintreten könnte, oder durch Jesu Wiederkunft, die ebenfalls jederzeit eintreten könnte. Daher nutze den Tag, Carpe Diem. Und ja, richtet euch wieder neu aus, wenn es nötig ist. Und dazu gehört auch, dass wir Mutmacher sein sollen. Wenn wir schon eine enge Beziehung zu Jesus haben, dann ist es an uns, unseren Mitmenschen, unseren Glaubensgeschwistern auch Mut zu machen, diesen Lauf bis zum Ende auch durchzuhalten. Weil man weiß nie, wie es in einem aussieht. Ist man gerade in dem Hoch, in dem Tief? Und mutmachende Worte, mutmachendes Handeln für sich selbst und für die anderen, kann da echt auch einen Ausschlag geben, damit vielleicht die Mitmenschen oder die Glaubensgeschwister aus ihrem Tief wieder rauskommen und dazu sich einfach auch von Gott gebrauchen zu lassen, Mutmacher zu sein. Daher schau dich um und sei auch sensibel auf die Leute um dich herum, was sie vielleicht gerade brauchen, was ihnen hilft. Und wenn dir was Positives an jemand auffällt, dann sag's ihm doch. Da freut er sich bestimmt. Das soll jetzt nicht lügen. Aber wenn uns was auffällt, dann raus damit. Weil die Menschen das vielleicht gerade hören müssen. Und ich habe da eine Checkliste für Mutmacher mitgebracht. Ich lege sie nachher hinten am Tisch leer aus. Und da könnt ihr es einfach mitnehmen. Und es soll nur so ein kleiner Trendwinkel sein. Einfach halt ein Mutmacher im Sinne Jesu zu sein. Weil Paulus auch schon in 1. Thessaloniker geschrieben hat, er, unser Herr, ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt, oder ob wir schon vorher gestorben sind. Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Genau, und das ist jetzt praktisch diese Checkliste. Also da steht sowas drauf wie, mache jemand auf die Eigenschaft aufmerksam, die du dann schätzt. Suche nach Wegen, mit anderen gut auszukommen. Das Thema Vergebung auch. Ermutige ängstliche Christen, indem du sie an Gottes Zusagen erinnerst. Denke an Situationen, die dich vielleicht immer mal wieder auf die, mit deiner Geduld auf die Probe stellen und überleg dir dann jetzt schon nach Wegen, wie du trotzdem ruhig bleiben kannst. Statt sich zu rächen oder Gleiches mit Gleichem zu vergelten, tue dem Menschen Gutes, vergib ihm dein Beten. Beten ist ja das A und O, was wir manchmal auch vielleicht zu ihm anstellen, aber Gott ist immer bei dir, rede mit ihm. Dankbarkeit ist wichtig, schreib alles auf, was Gott ja schon Gutes getan hat. Oft sehen wir nur den kleinen Kreis um uns rum, wo halt aktuell vielleicht ein Gebet noch in der Luft schwebt, weil ja, es noch nicht eingetreten ist, um das wir gebeten haben. Und dann kann man sich bewusst machen, was Gott denn eigentlich schon in der Vergangenheit alles für einen getan hat Und dann wird man, glaube ich, auch wieder demütig und dankbar. Meine Situation, die dich in Versuchung bringen, wenn du schon klar weißt, dieser Mensch oder die Situation tut mir nicht gut, dann vermeide sie. Und was ich auch ganz wichtig finde, der letzte Punkt, mach dir bewusst, dass du dein Leben nicht aus eigener Kraft leben sollst, weil die ist total endlich. Die hört irgendwann auf und wir sind am Boden und ausgelaugt, sondern dass es jemanden gibt, der deine Kraftquelle sein möchte. Und dass du jederzeit an ihr anzapfen kannst, dich aufladen kannst und dass du daraus dann auch dein Leben bestreiten sollst. Genau. Das war's zum Thema Jesu Wiederkunft, sei bereit. Ich möchte noch gern mit euch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns die Bibel geschenkt hast. Ich danke dir, dass du schon auf der Erde warst und dass du auch nochmal kommen wirst. Und dass es so viele Stellen gibt, jetzt über die genannten, jetzt vom Gerade hinaus, die zeigen, wie wichtig es ist, dass wir bereit sind, dass wir unser Herz nach dir ausrichten und dass wir einfach bereit sind, wenn du kommst. Herr, ich bitte dich, hilf uns auch, ermutiger auf unsere Mitmenschen zu sein, damit keiner auch von dir wegkommt, sondern dass du uns da gebrauchst, dass wir bei dir bleiben, in deinem Geist leben. Hab Dank dafür. Amen.